Ja, preis dem Herrn, liebe Geschwister, ich bin von Herzen auch wiederum dankbar unserem himmlischen Vater von ganzem Herzen, ja, dass er uns so einen schönen Morgen wieder geschenkt hat, wo wir so zusammen sein dürfen und ihn loben und preisen, ihm Dank und Ehre bringen und auch wiederum lernen. Lernen und wie wir auch gerade eben auch in diesem Lied gesungen haben, du Herr bist der Töpfer, ich bin der Ton. Tu mit mir, wie dir es gefällt. Sind wir auch so gesonnen, liebe Geschwister? Haben wir dieses Verlangen und haben wir auch diesen Eifer, diesen Durst auch nach dem, dass wir möchten immer ähnlicher dem Heiland werden? Ja, wenn wir so ein Verlangen haben, wir haben heute schon auch sehr viele Gedanken auch gehört, ja, und es war hier Matthäus 5 angeführt worden, diese Seligpreisungen. Und im dritten Vers sagt er ja, selig sind die, die da geistlich arm sind. Und im sechsten Vers sagt er, selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Hungern und dürsten wir, liebe Geschwister. Hungern wir nach dieser Gerechtigkeit, nach dieser Wahrheit, nach dem, was eigentlich die Bibel uns verspricht und sagt und was eigentlich Jesus auch gebracht hat. Er möchte uns ja glücklich sehen. Er möchte, dass wir ein zufriedenes, ein Gott wohlgefälliges Leben auch führen. Und wir sehen, wir können nur in Jesus dieses Glück finden. In keiner anderen Religion und in keinem Menschen dieser Welt oder noch irgendwo, ja, diese Zufriedenheit in dem Herrn, diesen völligen Frieden kann uns nur der liebe Jesus geben. Und möchte Gott uns auch heute Morgen verhelfen, dass wir möchten auch, nicht so wie auch zu den, wie in der Offenbarung wir gelesen haben, ja, dass du bist arm, blind und bloß, sondern dass er sagt weiter dort auch, dass Gott möchte uns Augensalbe geben. Augensalbe, dass wir möchten sehen, klar sehen. Und wenn wir so ein Verlangen haben, wenn wir wirklich hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit, und möchten auch, dann wird auch unser lieber Heiland uns die Augen öffnen. Er wird uns diesen Weg weisen. Er wird ein Licht sein. Er wird auch diese Quelle, ja, die in das ewige Leben quillt, wird in unserem Herzen wachrütteln und von uns werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ja, dass auch die Welt, die um uns ist, wird es auch sehen. Wir brauchen nicht viel predigen, wir brauchen nicht viel sagen, aber unser Wandel, liebe Geschwister, unsere Worte, Taten, das ist wichtig, das praktische Leben. Und das können wir nur, wenn wir Jesus im Herzen wirklich haben, wenn wir diese Wiedergeburt erlebt haben, die völlige Erlösung. Und wir haben auch ein Lied gesungen, das ging mir auch zum Herzen, das Morgenlied ist im Prinzip, wir kennen es fast alle auswendig, aber im vierten Vers sagt auch der Bruder Warner hier, ja, in dem Fall, frühmorgens ist die Zeit, wo man sich beugt zum Gebet und Gnade um Gnade schöpfen kann, wenn man im Glauben fleht. Das ist der Schlüssel zu einem wahren, glücklichen Leben, dass Gott im Gebet uns offenbart Dinge, die wir vielleicht nicht sehen und oft vielleicht, ja, blind sind. Wir sehen uns nicht, wir haben unsere eigene Gerechtigkeit, das ist die Gefahr. Möchte Gott uns dabei helfen? Mein Wort ist heute Morgen, steht in Jesaja 30, was mir auch mit diesem Anfangswort, was wir gehört haben, kann man es auch verbinden. Und die Kraft, die wir schöpfen für das alltägliche Leben, für das, was wir brauchen, wenn wir Umgang mit den Leuten haben, mit unseren Nächsten. Wenn wir in Ängsten sind, auch wenn wir um uns schauen, liebe Geschwister, und sehen, was alles geschieht in der Welt. Viele stehen in Ängsten und denken, naja, wie geht es jetzt weiter? Ja? Wir sehen auch der Krieg in Ukraine und diese Spannungen, was da entstehen, diese Drohungen und oft durch die Nachrichten werden wir verunsichert. Und heute gibt es auch diese Europawahl, ja, wie formiert sich wieder Europa, welche Gesinnung und das alles. Das beunruhigt uns vielleicht in gewissen Maßen und schürt auch Ängsten. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, wir sind so vielleicht oft so vergesslich. Diese 3 Jahre der Corona-Zeit, wie waren wir da alle verängstigt und eingeschüchtert und wir durften nicht raus. Ja, Lockdown, alle müssen zu Hause bleiben, keine Geschäfte, alles, die Straßen waren wie leer gekehrt und diese Ängste. Hatten wir gewusst, dass so ein Ende oder so eine Wende wieder kommt, dass wir wieder uns frei bewegen können, wieder uns frei versammeln dürfen? Wir durften ja gar nicht hier uns versammeln. Und wie oft saßen wir hier auch später, wo sie auch die Erlaubnis gaben, auch mit Masken und dergleichen. Auch in Ängsten. Was geschieht mit unseren Kindern? Das ist doch ungesund, das, jenes und dann noch auch die Impfung und alles Mögliche, was auf uns so eingedröhnt wurde und wir saßen in Ängsten oder auch nicht. Das soll sich jeder prüfen, aber wichtig ist, haben wir gelernt von diesem? Haben wir eine Lehre gezogen? Weiß ich, dass ich vielleicht ausharren muss und vielleicht mehr beharren. Und ich möchte uns ein Wort lesen, das steht in Jesaja 30, im Vers 15. Wir sehen das von der Geschichte her, wenn wir auch den alten Bund betrachten, es ist ja uns als Lehre gegeben, dass wir auch manche Lebensweisheiten oder auch was die Leute erlebt haben, kam ja in dieses Buch hinein, um uns auch zu erinnern, wachrütteln, uns auch zeigen, wie es zu machen ist. Sind auch Dinge reingekommen, die fehlerhaft sind in dem Sinn, die Leute haben falsche Handlungen gemacht und was daraus alles entstanden ist. Und das ist uns auch zum Beispiel gegeben. Und Jesaja spricht hier, und Jesaja war ein Prophet und hat auch manche Könige auch miterlebt und auch manche Botschaften, die Gott ihm auferlegt hat, auch an die Könige gebracht, an das Volk gebracht und hat auch sehr viele Ermahnungen gesagt. Aber seht mal hier dieses Wort. Denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehret und stille bliebet, so werde euch geholfen. Durch stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Und der letzte Satz heißt, aber ihr wollt nicht. Was wollt ihr nicht? Umkehren, stille werden, auf Gott vertrauen. Das wollte das Volk Gottes nicht. Und immer wieder, die Propheten kamen, haben gesagt, tut die Götzen von euch ab. Warum? Weil oft standen dann, wenn das Volk ungehorsam war, hat sich von Gott gewandt, hat Gott immer wieder Feinde geschickt, die kamen und wollten, dass Jerusalem einnehmen oder auch zerstören. Und viele Ängste gab es da. Und Gott kam und hat gewandt und hat gesagt, tut von euch die Abgötter und alles, was mit Götzendienst zu tun hat, kehrt um. Und dann sagt man oft, wie, wenn man so liest, da denkt man, wie töricht haben sie gehandelt oft und warum haben sie nicht gleich gehört? Seht mal, liebe Geschwister, das ist eigentlich auch so die Natur des Menschen, sich zu beugen, sich zu demütigen und vor Gott kommen und Hilfe suchen bei Gott. Sucht der Mensch meistens woanders. Ich möchte auf diesen Gedanken jetzt auch mehr eingehen, stille werden und hoffen, ja, dann wird euch Hilfe oder dann werdet ihr stark sein. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen betrachten, auch es steht in Sprüche 15, Sprüche 15, Vers 16. Sagt auch, Sprüche hat der Salomo selbst geschrieben, ja, wir wissen es, und ein weiser Mann, ein sehr kluger Mann, Gott hat ihn ausgestattet mit der Weisheit und er bat Gott auch, er bat nicht um die Schätze, er bat nicht um irgendwie Reichtümer oder noch was, sondern er sagte, Herr, gib mir Weisheit und Erkenntnis, dieses große Volk, ja, zu leiten, zu führen, gib mir Weisheit von dir. Er hat von Gott was gebeten. Und Gott gab ihm auch diese Weisheit, Erkenntnis. Und wir sehen, Salomo war in allen seinen Wegen rechtschaffen, nur das eine. Das eine hat ihn auch später zum Falle gebracht, weil er ja, liebte Frauen, die eigentlich nicht vom Volk Gottes waren. Und das hat ja auch das Gesetz, oder Gott hat es verboten, weil er wusste, dass diese Vermischung birgt immer Gefahr. Aber Salomo hat immer so gedacht, wenn er jetzt sich vielleicht mit den Ägyptern verbündet, dann wird er eine bestimmte Sicherheit haben. Wenn er vielleicht mit anderen Völkern sich verbindet in dem Sinn, ja, verschwägert sich auch mit den Königen, dann wird er sozusagen auch eine bestimmte Sicherheit haben. Aber gerade das, ein wenig hatte er gedacht, könnte er vielleicht Sicherheit haben. Aber das Wenige hat ihn zum Falle gebracht. Später lesen wir, als er schon älter war, haben ihn diese ausländischen Frauen zum Götzendienst verleitet. Er hat in den Tempel gebaut und ging später auch und hat dort auch gedient. Liebe Geschwister, hier liegt auch dieser Kern in dem Sinn, dass wenn Gott dienen, dann ganz. Wenn auch auf Gott vertrauen, dann ganz. Nicht 99, sondern 100%. Und darin liegt auch dieses Geheimnis, um Erfolg zu haben im geistlichen Leben. Ja, Jesus sagt ja auch selber, wenn jemand in den Krieg zieht, dann muss er überlegen, kann er dem begegnen, der auf ihn zukommt. Oder wenn jemand ein Haus baut, dann soll er überlegen, kann er das ausführen? Man setzt sich hin und rechnet durch. Und wenn wir es nicht tragen können, wenn ich das nicht will, dann schickt man Boten oder man bricht dieses ab. Aber wenn man sich entschieden hat, dann muss man es durch. Muss man durch und muss machen, das, was, für was man sich entschieden hat. Und wenn ich mich für Jesus entschieden habe, dann muss ich 100% für Jesus mich entscheiden. Und nicht halb für Gott und halb für die Welt. Das wird ein Unsegen bringen. Und hier sagt auch Salomo in Sprüche 15, Vers 16. Es ist besser, ein wenig mit der Furcht des Herrn, den großen Schatz, darin Unruhe ist. Und darin liegt auch ein Geheimnis, dass wenn wir uns mehr auf die Menschen verlassen, wenn wir unruhig werden, die Unruhe liegt immer in der Seele innen. Oft sieht man das an den Menschen auch nicht an, aber dieser Kampf und diese Unruhe, wenn wir uns so auf Menschen verlassen, auf unser Können, auf unser Wissen, und ich bin vielleicht klug und schlau, mag es alles sein, aber wenn nicht im Ersten stille werden, ins Kämmerlein gehen, mit Gott ringen, mit Gott reden und da die Kraft schöpfen, dann werden wir Unruhe haben. Wir werden es jetzt sehen, was auch die Schrift uns auch sagt. Und in Prediger 4, Vers 6, wir lesen lieber den Psalm 37, wollte ich noch lesen. Psalm 37, Entschuldigung. Seht mal, das Dichten und Trachten des Menschen ist ja oft ja nach dem Äußeren, nach dem Leben dieser Welt. Ja, es ist alles gut und schön. Der Mensch versucht, sein Leben hier einzurichten, baut Häuser und lebt sich ein und richtet sich ein. Ja, viele von uns haben schon eigene Häuser und haben es auch abbezahlt und alles schön und gut. Ja. Aber das Wichtigste ist trotz allem, dass wir in dem allem nicht vergessen unseren lieben Heiland. Dass wir auch diese Ruhe im Herzen, diesen Frieden im Herzen nicht verlieren. Das muss jeder selber in sich erkennen. Und im Psalm 37 sagt auch der Psalmist David, ja, wiederum ein König, einer, der auch vielleicht viel Sorgen hatte und Mühe und auch die Gefahren, was auch kamen. Ja, oft auch musste er in den Krieg ziehen und vieles, vieles mehr. Aber wir sehen, wo hat dieser König diese Kraft bekommen? Ja, wir lesen von David, dass er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir lesen auch, dass er die Psalme, die er gedichtet hat, die meiste auch Psalme, auch als er ein Junge war und die Schafe hütete. Und der Psalm 23, der er so auch gedichtet hat und uns auch eine Kraft ist in dieser Hinsicht, sehen wir, er hat es von Gott empfangen, in der Stille, wo er alleine war und hat auch die Zeit nicht sinnlos verbracht, vielleicht mit Üben, mit irgendetwas. Vielleicht er könnte auch die Zeit einfach vertreiben, aber wir sehen, er suchte Gottes Nähe. Und das gab ihm auch die Kraft, gab auch diesen Mut, die Freudigkeit auch später gegen Goliath aufzutreten, der viel stärker war. Ja, wir lesen das einfach so durch, ja, alles gut, aber was für Gefahren waren da? Ein erfahrener Krieger, viel größer als dieser junge Hirte, der überhaupt gar keine Erfahrung hatte im Kampf und nicht erprobt war. Und so ein erprobter Kämpfer kam ihm entgegen und er sagt, ich komme nicht mit Schild und Waffe, sondern im Namen des Herrn. Darin liegt auch diese Kraft. Und wir lesen hier auch im Psalm 37 auch noch, vom ersten Vers, am Psalm Davids, erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Ja, ich bin nicht neidisch, ich erzürne mich auch nicht. Aber wie oft lassen wir uns vielleicht drin ein? Wir sehen beim Nächsten ist vielleicht oder bei den Unerlösten läuft vielleicht besser als bei mir. Vielleicht auf der Arbeit, sie verdienen mehr, sie haben besseren Posten, sie haben das und jenes. Und wie es ist in mir, kann ich mich hier wirklich auch still sein und sage, Herr, hast du mich dahingestellt, dann möchte ich auch hier bleiben. Ich bin zufrieden mit dem, was du mir gegeben hast. Kann ich das oder weckt es in mir Unruhe? Und so eine Unruhe, dass man manchmal auch einfach mit diesen Gedanken so beschäftigt ist, dass man auch keine Zeit findet, keinen Raum. Und liebe Geschwister, es ist auch eine sehr böse Falle vom Teufel, der uns versucht in diesen Hinsichten, ja, für einen mehr, für anderen weniger, aber versucht uns, dass wir unglücklich sind, Unzufriedenheit schüren. Und diese Unzufriedenheit, das haben wir auch schon mal gehört, ja, das ist auch ein sehr großer Feind. Und unzufrieden mit dem, unzufrieden mit jenem. Und dann fängt es an, dann hat man eine Reihe davon und man beschäftigt sich den ganzen Tag damit und will es verbessern und will vielleicht das und jenes. Liebe Geschwister, es ist die Sorgen dieser Welt. Wir sollen uns sorgen um unsere Seelenheil. Das ist eins der wichtigsten. Und deshalb sagt auch hier der David, seht mal, was er weiter sagt. Denn wie das Gras werden sie bald abgehauen. Er hat auch gesehen und in seinen Psalmen liest man, ja, er hat betrachtet, wie manche Unerlöste, auch Könige, wie es ihnen gut ging und wie sie auch diesen Reichtum und alles. Und er musste oft auch Verfolgungen leiden von seinen eigenen Kindern auch. Ja? Und dann sagte er, als ich dann später kam und vorbeizog an dieser Stelle, sah ich, dass dieser Mann nicht mehr da war. Es ist vergangen und der ganze Reichtum war weg. Was bleibt? Er sagt, hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Immer das, habe Lust an dem Herrn. Und später kommt der Segen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie der Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dem sein Mutwillen glücklich fortgeht. Erzürne dich nicht. Geh in die Stille, überlege, wie ist mein Zustand. Lass uns noch einige Beispiele betrachten, auch im Alten Testament, wo auch das Volk Gottes aufgerufen wurde, stille zu sein. Sie waren in Unruhe, in Ängsten. Und Gott hat gesagt, seid stille. Ich werde für euch kämpfen. Lass uns betrachten in 2. Mose 14, die Geschichte können wir sehr gut, auch junge und auch Kinder und auch ältere Geschwister, die schon lange auch im Glauben stehen. 2. Mose, Kapitel 14. Als das Volk aus Ägyptenland auszog und floh von Ägyptenland sozusagen, ja, und der Pharao hat es gemerkt, er hat einen Fehler gemacht, schickt er sein ganzes Heer und er selbst auch und verfolgt das Volk Israel und sie sehen die Gefahr. Sie stehen vor einem riesigen Meer, das Rote Meer vor ihnen, hinter ihnen der Pharao, rechts liegt Wüste, also sie konnten nirgends entfliehen und hier diese Ängste, was dieses Volk ausstehen musste, vor allem auch Mose selbst. Ja, er hat jetzt dieses Volk ausgeführt, Gott hat ihm jetzt versprochen. Und warum schickt er jetzt wieder den Pharao? Warum jetzt wieder so eine Versuchung vielleicht? Und sie standen in Ängsten, was sollen wir jetzt tun? Und schrien und haben beschuldigt Mose, haben gesagt, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Was hast du uns, wohin hast du uns geführt, dass wir in der Wüste umkommen müssen? Und Mose ringt zu Gott und Gott sagt, ihr sollt stille sein. Und hier lesen wir das vom 13. Vers. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nimmermehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israel, dass sie ziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es voneinander, dass die Kinder Israel hineingehen, mitten hindurch auf dem Trockenen. Vorstellbar für uns, unvorstellbar. Sind wir nicht oft auch in solchen Situationen im Leben, wo kein Ausweg da ist? Ja, wir versuchen dann vielleicht auf unsere Art und Weise uns Hilfe schaffen. Und oft vergessen wir, dass da ein Gott ist, der über alles auch regiert, weiß und er kennt unsere Gefühle, er kennt unsere Ängste und alles. Und wie sollen wir doch hier stille werden? Vor den Herrn treten und sagen, Herr, ich kann es nicht. Ich kann auch nichts ändern. Und wenn wir uns auch aufregen und wenn wir uns auch vielleicht aussprechen und vielleicht auch mürrisch sind, wird es uns was helfen? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts, weil wir können nichts machen, auch jetzt, was in der Welt geschieht. Ja, wir können nicht. Das Einzige, was wir machen können, in die Stille gehen und den Herrn bitten, dass wir auch in diesem allem Ruhe bewahren und auch Vertrauen auf den Herrn, weil alles liegt in seinen Händen. Und wir sehen hier, im letzten Moment hilft Gott dem Volk. Er hätte doch davor schon auftun können und davor sie fliehen lassen und vielleicht dem Pharao auch den Weg abschneiden oder auch die ganze Ägypter einfach ja, vernichten, wie er so oft schon auch gemacht hat. Aber bis zum Schluss, sieht man, hoffen auf den Herrn heißt, bis zum Schluss dem Herrn vertrauen. Ja, und das Zweite möchte ich auch noch in 1. Könige 19 uns einfach so als Erinnerung auch und dass Gott seine Kinder nicht verlässt. Niemals wird er seine Kinder verlassen. In 1. Könige 19 lesen wir auch so ein Beispiel. Elia, der Prophet, ein großer Mann Gottes. Und wir wissen, Ahab hat als Frau die Isabel, eine Götzendienerin sozusagen, und verfolgte die Propheten aufs Härteste, hat viele getötet, auch vernichtet. Und Elia hat auch die 400 Propheten ja auf dem Berg umgebracht, in dem Sinn, weil sie sich ja erhoben haben und dachten, ja, sie wären was und haben Gott versucht sozusagen, ja, wir wissen diese Geschichte und wir sehen, dass Gott hat sich offenbart und hat auch dem Volk gezeigt, dass Elias Gott der allmächtige Gott ist. Aber Elia flieht, ja, und Isabel ist ihm nach und will ihn töten. Und er flieht in Ängsten, ja, und hier lesen wir vom 11. Vers, 1. Könige 19, 11. Gott spricht zu Elia und sagt, er sprach, geh hinaus und tritt auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Saufen. Wo ist Gott? Gott ist nicht, wo Lärm ist, wo Getümmel, wo Ängste, wo. Ja, Gott ist da, wo der Mensch in sich geht und stille wird. Stille wird vor dem Herrn, betet und wartet auf seine. Ja, und wir sehen, Elia dachte, er wäre alleine. So in Ängsten, er ist alleine in ganz Israel. Aber der Herr sprach im 14. Lesen wir auch den 13. Und Elia hörte, und da das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging heraus und trat in die Tür der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Warum sprach Gott zu ihm so? Und oft trifft Gott uns vielleicht auch irgendwo an und sagt zu uns, was machst du eigentlich hier? Warum bist du so weit? Was suchst du die Hilfe vielleicht da und dort? Ich bin doch hier. Er sprach, ich habe um des Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert erwürgt und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir das Leben nehmen. Elia hatte Angst. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste gen Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Israel. Und Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Safans von Abel-Mehola, zum Prophet an deiner Stelle. Und es soll geschehen, dass wer den Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer den Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will lassen übrig bleiben 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und allen Mund, der ihn nicht geküsst hat. Hier offenbart Gott und sagt, in dieser Stille sagt Elia ein Geheimnis und sagt, 7000 sind übrig in ganz Israel, die auch vor Baal sich nicht gebeugt haben. Elia hat es verstanden. Und den Auftrag hat Elia auch weitergeleitet. Ja, später auch in 2. Könige 18 lesen wir von einem König. Und seht mal, jeder König, der umkehrte, umwandelte, der sich Gott ganz ergeben hat, hat Gott auch irgendwo in gewissem Maße dann auch wie erprobt, ja? Wie ist denn sein Glauben? Ist er noch fest? Hat er auch wirklich dieses Vertrauen in mich? Und wir lesen in 2. Könige 18 von einem König Hiskia. Ich habe es auch auf der Gebetsstunde schon mal erwähnt, aber mir war auch dieser König die letzte Zeit auch, habe ein bisschen auch mich damit beschäftigt, wie dieser König so mit einem aufrichtigen Herzen vor Gott getreten ist und obwohl sein Vorgänger ein Götzendiener war. Das Volk war komplett im Götzendienst drin und Gott hat gesagt, tut das von euch. Und im 18. Kapitel Als König dann, als Hiskia König wurde, im dritten Vers sagt er, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Er tat ab die Höhen und zerbrach die Säulen und rottete das Aschera-Bild aus und zerriss die eherne Schlange, zerstieß die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu der Zeit hatten ihr die Kinder Israel geräuchert und man hieß sie Nehustan. Also die eherne Schlange, die gerettet hat das Volk, man hat sie angebetet noch, ja? Und es war wie ein Götze. Und Hiskia hat das alles vernichtet. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, dass nach ihm seinesgleichen nicht war, unter allen Königen Judas noch vor ihm gewesen. So hat er sich ganz Gott ergeben und hat alles vernichtet. Und was geschah mit diesem König? Wir lesen auch 2. Könige 19 weiter, auch vom 14. Vers. Im 19. Kapitel kam der König von Assyrien, ein mächtiger König, hat davor auch sehr viele Länder eingenommen und vernichtete auch manche Städte auch im Gebiet vom Volk Israel, hat auch einige eingenommen und kam jetzt an Jerusalem und wollte die Stadt auch erobern. Und hat geschmäht und hat gesagt, wo ist euer Gott? Seht mal, was ich alles gemacht habe. Seht mal, wie viel ich vernichtet habe. Und hat geschmäht und gespottet und hat sogar einen Brief geschrieben an Hiskia und hat gesagt, das bringt dir alles nichts, was du hier machst. Auch was du hast ja den Götzendienst vernichtet und. Das wird dir alles nicht helfen. Und sogar haben sie versucht, die Männer, die auf den Mauern standen, auch ihnen den Mut zu rauben und haben ausgerufen, euer Gott hilft euch sowieso nicht. Schaut mal, ja, und das Volk, das war ein mächtiges Volk. Die Strafe, was kam, waren 185.000 Mann, was gefallen sind. Und das sind auch übrig geblieben. Also ein mächtiges Volk stand da, ein Herr, und wollte, ja, und hier stand Hiskia vor einem Problem. Was jetzt? Warum schickt Gott jetzt so etwas? Ich habe ihm doch alles versprochen. Und seht mal, Hiskia hat nicht verzagt oder irgendwie oder hat vielleicht auch, sondern Hiskia geht in den Tempel. Und wir lesen es im 14. Vers, Kapitel 19, 2. Könige 19. Und da Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. In die Stille. Vor allem Getümmel weg von dem Geschrei. Er ging vor den Herrn, hat den Brief ausgebreitet. Dieses Problem, ja, oft haben wir Probleme, liebe Geschwister, wir haben Ängste, aber wir können doch das vor den Herrn bringen. Sagen, Herr, du weißt am besten. Und Hiskia wusste nicht, wie geht es alles aus? Wie wird Gott es schaffen, von so einem Riesenvolk mich befreien? Vielleicht muss ich da auch kämpfen, das wusste er nicht. Ja, aber seht mal. Und breitete vor dem Herrn und sprach, Herr Gott Israels, der du über den Cherub sitzest, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre, tue deine Augen auf und siehe und höre die Worte Sanheribs. Das war der König von Assyrer. Ja? Der Herr gesandt hat, Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. Und als er so gebetet hat und alle Probleme Gott gegeben hat, schickt Gott Jesaja zu ihm, den Prophet, und Jesaja spricht zu ihm. Ja, das, was Jesaja auch, wo wir am Anfang gelesen haben, seid stille vor dem Herrn und hofft auf ihn. Jesaja spricht, habe keine Furcht. Gott hat dein Gebet erhört. Ja, und wir können das auch lesen im 21. Vers. Das ist, was der Herr wider ihn geredet hat. Die Jungfrauen, die Töchter Zions verachtet dich und spottet dein. Ja? Wir wollen jetzt nicht alles lesen, aber im 28. Vers sagt er, weil du denn wider mich tobst und dein Übermut vor meinen Ohren heraufgekommen ist, so will ich dir einen Ring an deine Nase legen. Das sagt Gott durch den Prophet Jesaja. Und ein Gebiss in deinen Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, da du hergekommen bist. Und der der hat sogar so gesagt, dass Gott hat mich gesandt, um deine Stadt zu vernichten. Also hat ihm den ganzen Mut nehmen wollen. Aber seht, Hiskia blieb treu. Treu bis zum Schluss und Gott hat eine Erhörung. Also den nächsten Tag lagen da 185.000 Mann tot und Gott hat sie durch den Engel geschlagen. Ja, und so hat Gott Hiskia erhört. Aber was für Opfer musste Hiskia zuerst bringen? Wie musste er auf den Herrn harren, vertrauen, verlassen, alles zerbrechen, die ganze Götzendienerei? Liebe Geschwister, wir stehen manchmal auch da. Aber vielleicht sind Dinge in unserem Leben, die wir bereinigen müssen. Gott schickt zwar irgendwelche Sachen, aber wir müssen uns prüfen, stehen wir vor Gott rein? Haben wir diese völlige Gewissheit und völliges Heil? Dann kann Gott erretten. Und das Zweite, was Hiskia erlebt hatte, lesen wir im 20. Kapitel, als Hiskia todkrank wurde. Ja, gleich nach diesen Ereignissen allem, so in seinem Leben sehen wir, wie er Gott vertraute. Ja, und als der Prophet zu ihm kam, ja, auch wiederum der Prophet Jesaja kam und sagte zu ihm, so spricht der Herr, so spricht der Herr, denn du wirst sterben und nicht lebend bleiben. Wieder ein Problem in seinem Leben. Und hier kommt Hiskia und sagt, er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir treulich gewandelt habe und mit rechtschaffenem Herzen und habe getan, was dir wohl gefällt. Und Hiskia weinte sehr. Können wir so sagen? Wenn alles bereinigt ist und wir in die Stille gehen und fragen den Herrn und sagen, ja Herr, ihr habt doch alles gemacht. Mein Leben lang habe ich dir gedient. Hilf jetzt. Und kaum war der Prophet Jesaja raus, kam schon das Wort zu Jesaja und sagt, geh hin und sag ihm, ja, ich werde dein Leben um 15 Jahre verlängern. Ja, aber leider sehen wir, dass Hiskia auch in seinem Leben zum Schluss, obwohl Gott ihm diese 15 Jahre verlängert hat, wiederum übermutig wurde und hat auch die Schätze, die er hatte, was er nicht zeigen sollte, im Prinzip hat sich überhoben und hat die Schätze auch gezeigt und dadurch kamen auch die Babylonier und haben auch, ja nicht zu seiner Lebzeiten, sondern auch das Wort kam danach, ja, nach seinem Tod mussten auch seine Kinder sozusagen die Strafe leiden. Ja, aber liebe Geschwister, hier sehen wir dieses Leben, ja, und auch man kann noch so viele Beispiele anführen. Es gibt auch Beispiele, wo Vielleicht die Menschen einfach nicht Gott vertrauten, wie Saul. Ja, Elia, der Prophet, kam zu ihm und sagte, er soll ja, glaube ich, geht an Amalek ziehen, ja. Auf jeden Fall geht es ja darum, dass er wartete auf der Elia, dass er kommen sollte und opfern, weil die Philister haben sich wieder versammelt gegen das Volk und Saul stand da und wartete auf Elia, bis er kommt, ein Opfer, Dankopfer und Brandopfer zu bringen dem Herrn. Und er wartete 6 Tage, 7 Tage und Elia kam nicht und er war in Unruhe geraten. Er ist in Unruhe geraten und er sah, sein Volk flieht von ihm, Kriegsmänner fliehen und er wusste nicht, was soll er jetzt machen. In Not wiederum. Aber seht mal, Saul, sein Herz war schon nicht mehr rechtschaffen vor Gott. Er suchte nicht die Hilfe bei Gott. Er griff dann auch selbst hinein und hat ein Opfer gebracht. Ein Opfer. Man sagt, naja, ist doch nicht so schlimm, kann ich doch auch machen. Aber guck mal, dieser Ungehorsam. Und dadurch, ja, kam Elia und hat gesagt, das Reich wird von dir genommen und einem anderen gegeben. Dieser Ungehorsam. Ungehorsam auch in dem, dass Saul suchte nicht die Hilfe bei Gott in dieser Hinsicht, hat sich nicht gedemütigt, ging auch nicht in die Stille wie Hiskia zum Beispiel, ja? Sondern er tat irgendetwas. Ja, liebe Geschwister, man kann noch mehr anführen, aber was sagt Jesus? Jesus spricht das in Lukas 12 auch. Lasst uns vom 22. Kapitel, Vers betrachten. Es steht, er sprach aber zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht für euer Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung. Nehmet wahr, der Raben, die sehen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keine Keller noch Scheune und Gott nährt sie doch. Wie viel aber seid ihr besser denn die Vögel? Sorgen ist gut für unser Dasein, für unsere Familie. Ja, aber oft übersteigt unser Sorgen und wir vergessen, dass wir trotzdem in den Händen Gottes sind. Alles, was Gott zulässt, wenn der Gott keinen Segen gibt, dann bauen die Arbeiter umsonst. Dann ist umsonst, wenn ein Wächter das Tor bewacht. Es ist alles umsonst, sagt auch der Psalmist. Es bringt uns nichts. Wir vergessen oft, in die Stille zu gehen und auf den Herrn vertrauen und den Herrn fragen, ist es wirklich auch gut, das, was ich mache? Ist es wirklich gut, was ich mir anschaffe? Ist es wirklich gut für meine Familie, das und jenes? Vor allem auch die jungen Menschen, wenn sie ihr Leben anfangen, auch mit Beruf und allem. Kann ich diesen Beruf ausüben oder hindert er eigentlich für mein geistliches Leben? Die Männer Gottes, die das Wort Gottes verbreitete, die wirklich ein gottergebenes Leben geführt haben, ob das die Apostel waren oder später auch die Christen nach den Aposteln auch, die verfolgt wurden, die oft auch in Schwierigkeiten steckten. Ja? Und später auch sehen wir auch die Pionierbrüder. In welchen Schwierigkeiten sind sie gestanden? Und unsere Großeltern und Urgroßväter, die aus der Kirche ausgetreten sind, weil sie gesehen haben, das Verderben. Und sie haben Verfolgung gelitten. Aber sie standen da. Ihr Bestreben war nicht, trachten nach dem Irdischen, sondern Jesus sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll unser an erster Stelle stehen. Und wenn wir so unser Leben einrichten, dann wird das andere, wie auch Jesus hier sagt, uns zufallen. Er sagt im 25. weiter, lasst uns das doch auch lesen. Welcher ist unter euch, ob er schon durch Sorgen, der da könnte, eine Elle seinem Leben zusetzen oder Länge zusetzen? Können wir was zusetzen und sagen, ja, ich setze mir mal 50 Jahre zu oder ich kann mir vielleicht das Leben verlängern? Das dachten viele Menschen. Aber die größten Reichtümer dieser Welt haben niemand das Leben verlängern können. Und darum ist es wichtig, dass unser geistliches Leben, unsere Seele, ist eins der wichtigsten, wofür wir sorgen sollen. Dass die erhalten bleibt, weil die Seele bleibt ewig. Und die Frage steht, wo wird meine Seele die Ewigkeit verbringen? Wenn wir uns vorstellen würden, was auf uns alles kommt, in der Ewigkeit ewig verdammt zu werden oder ewig zu leben. Natürlich will jeder ewig leben. Er wird diese Ewigkeit bevorziehen. Aber ewig verdammt zu sein, das will ja keiner. Darum ist es, was Jesus hier sagt, sorgt nicht für euer Leben. Das ist vergänglich. So ist vom 26. So ihr denn das Geringste nicht vermöget, warum sorgt ihr für das andere? Wir können das nicht verlängern. Warum sorgen wir dann weiter? Nehmet wahr die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht ist bekleidet gewesen wie deren einst. So denn das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, Gott also kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fraget nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und fahret nicht hoch her. Nach solchem allem trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß wohl, dass ihr das bedürft. Doch, sagt Jesus, trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Und er sagt im 32. Vers, fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchtet euch nicht. Und wiederum zurückgehend auf den Vers, was ich am Anfang gesagt habe, ja, in Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Liebe Geschwister, lasst uns diesen Vers auch so den zweiten Teil vor allem, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, zu Herzen nehmen. Vor Gott öfters in die Stille gehen, vor Gott treten, beten, bitten, Herr, öffne meine Augen, öffne meine Ohren, meinen Sinn, gib mir eine Erkenntnis, was wirklich in meinem Leben wichtig ist. Und mir war auch ein Ausspruch, was Bruder Warner auch gesagt hat, er hat so gebetet, Herr, führe mich oder stelle mich dahin, wo du mich gebrauchen kannst. Und ein anderes Gebet, Herr, Hilf mir zu erkennen, dass ich ein vergänglicher Bürger bin. Und zeige mir auch, wofür du mich auch hier in diese Welt gestellt hast. Dass ich nicht ein vergängliches Leben habe, sondern dass ich auch ein Segen bin. Und vor allem der größte Segen ist ja, wenn wir dieses Heil erlebt haben, diese Wiedergeburt erfahren haben, dass wir mit unserem Wandel, mit unseren Worten, die Leute möchten doch ja, erleuchten, unser Wandel vor allem. Die Leute wollen nicht hören, wie und was, Theorie, sie wollen unser Leben sehen. Und das möchte Gott uns geben, das möchte auch unser Bestreben sein, nicht hier auf dieser Erde sich befestigen und was haben oder was besitzen, sondern dass wir einen Schatz haben, der in Ewigkeit bleibt. Ja? Der Schatz in unserem Herzen, das ist die völlige Erlösung. Und möge Gott uns alle Kraft geben, in dem zu beharren und auch vor Gott vor allem in Stille treten und bitten, Herr, öffne meine Augen. Amen. Ich möchte mich entschuldigen kurz. Und zwar, ich habe von Saul erzählt und habe Elia gemeint als Prophet. Da war der Samuel, dass es kein Missverständnis entsteht.